Wenn du häufig das Gefühl hast, dass Dinge nicht gut genug sind, dann könnte das daran liegen, dass bei dir der Stresstyp des perfekten Pauls oder der perfekten Paula ausgeprägt ist. In dieser Folge erfährst du, was Perfektionisten kennzeichnet, wie es sich als Perfektionist ein bisschen entspannter lebt und wenn du der Kollege oder Mitmensch eines Perfektionisten bist, wie du mit diesen besonderen Menschen umgehen solltest. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast lernst du immer wieder die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich super gerne mit raus in die Natur. In dieser Folge geht es ganz gezielt um den perfektionistischen Stresstypen. Ich nenne es in meiner Typologie den perfekten Paul. Und du wirst in dieser Folge erfahren, wie du den erkennst, denn das geht weit über so Kleinigkeiten im Alltag wie Ordnung oder Pünktlichkeit hinaus. Das ist was viel Größeres, wenn man ein Perfektionist ist oder perfektionistische Eigenschaften hat. Dann, wie du damit umgehen kannst, warum das überhaupt problematisch werden kann, was die Wissenschaft dazu eben auch mittlerweile weiß. Und ganz wichtig finde ich auch den Aspekt, wie du mit perfektionistischen Menschen in deinem Umfeld umgehst, denn die haben ja bestimmt Eigenarten und manche Verhaltensweisen sind dann eben förderlich und mit anderen wirst du gegen Wände laufen und immer wieder in Beziehungsstreitigkeiten enden und das ist total sinnlos. Deswegen hoffe ich, dass, wenn du kein Perfektionist bist, aber eben entsprechende Menschen in deinem Umfeld hast, dass dir diese Folge dabei helfen kann, da Konfliktpotenzial rauszunehmen und eben deinen Mitmenschen, deinen Kollegen, deinen Partner, wen auch immer, besser zu verstehen und harmonischer zusammenleben oder zusammenarbeiten zu können. Und bevor ich jetzt ganz konkret auf diesen einen Typen eingehe, möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich glaube, das ist der allererste Schritt zu einem nachhaltigen und erfolgreichen Stressmanagement ist, erstmal seinen Stresstypen kennenzulernen. Denn wir sind alle in unserer Persönlichkeit sehr, sehr unterschiedlich und doch in manchen Merkmalen auf bestimmte Typen vereinbar. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich immer wieder über die gleichen Dinge ärgerst oder in den gleichen Situationen in Stress gerätst und andere Menschen das vielleicht gar nicht nachvollziehen können oder du bei anderen Menschen gar nicht verstehst, warum stört die sich denn jetzt so sehr da und da dran? Also das ist sehr individuell und das hat einen Grund, dass wir da so unterschiedlich ticken und der liegt in unserer Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, das ist nichts anderes als umgangssprachlich der Charakter, der bestimmt 90% deines Stresserlebens, dessen, was du als Stress empfindest. Und das passiert dadurch, dass innere Bewertungen von Situationen ablaufen und alte Reaktionsmuster angeschmissen werden. Das ist wie so ein Drehbuch, was in deiner Kindheit und auf Basis deiner Genetik geschrieben wurde und das sich jetzt eben immer wieder da abspielt in solchen Stresssituationen. Das sind quasi erlernte Lebensregeln. Und bestimmte davon sind eben prädestiniert, für Stress zu sorgen, vor allem, wenn sie besonders stark ausgeprägt sind. Hier macht wirklich die Dosis das Gift. Und ich habe eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, wo ich nochmal genau erkläre, wie das sich im Laufe des Lebens entwickelt, dass sich so ein Stresstyp in der Persönlichkeit herauskristallisiert, wie du den erkennst in deinem Leben, an welchen Merkmalen und wie du so etwas grundlegend verändern kannst. Und darauf basierend habe ich diese Typologie eingeführt von den 5 Figuren. Die ist nicht, die habe ich nicht erfunden, sondern die kommt aus der Transaktionsanalyse. Das ist eine psychologische Methode, um Persönlichkeiten einzuschätzen und ich habe die eben jetzt in Form dieser Figuren so ein bisschen greifbarer gemacht. Und um eine dieser Figuren geht es jetzt in dieser Folge, das ist eben der perfekte Paul. Und wenn du aber den Hintergrund hören möchtest, was ich dir total empfehlen würde, um das Ganze wesentlich besser zu verstehen, dann hör in die Podcast-Folge 5, was deine Persönlichkeit über deinen Stresstypen verrät. Und du kannst auf meiner Webseite in meinem E-Book einen Test machen, einen wissenschaftlichen Test, der basiert auf 50 Fragen, die du beantworten musst. Und dann wird ausgerechnet, welcher Stresstyp, welcher dieser 5 Typen bei dir wie stark ausgeprägt ist. Und das empfehle ich dir zu machen, bevor du diese Folge hörst, um eben zu wissen, ob du wirklich der perfekte Paul oder die perfekte Paula bist und wie stark die bei dir ausgeprägt ist. Denn ganz oft ist es auch so, dass wir uns da falsch einschätzen, weil unsere Persönlichkeit für uns selber wie so ein blinder Fleck ist. Bei anderen fällt uns das ganz leicht zu sagen, was für Typen die sind, aber bei uns selber ist es eben der blinde Fleck. Deswegen empfehle ich immer diesen Test. Außerdem kannst du da noch mal einiges zu den verschiedenen Typen nachlesen und auch eben, wie du mit ihnen umgehen solltest. Aber dazu komme ich jetzt auch hier. Wir starten jetzt nämlich mit dem perfekten Paul. Der ist nämlich sehr, sehr detailversessen und das führt dazu, dass er zum Beispiel bei Entscheidungen, wenn er Entscheidungen treffen muss, davor haarklein über alle Eventualitäten informiert sein möchte. Und das wiederum führt dann dazu, dass er sehr, sehr lange zögert, bis er irgendeine Entscheidung trifft. Und das Umfeld kann das schon mal manchmal so ein bisschen kirre machen, weil Paul immer wieder irgendwelche Einwände und Wenn und Abers finden wird, bevor man zu einer Entscheidung kommt und alles nochmal durchwälzen will und durchsprechen und mehr Informationen haben möchte. Und diesen Entscheidungsprozess, den nimmt er auch mit nach Hause. Das heißt, Grübeln ist Pauls ständiger Begleiter. Er zermartert sich das Gehirn, die Stirn liegt immer wieder in Falten, in Sorgenfalten und der Gesichtsausdruck von Paul ist auch meistens ziemlich ernst. Wenn du Paul etwas fragst und von ihm etwas wissen willst und vielleicht eine kurze Antwort dir gewünscht hättest, Fehlanzeige, Paul wird dir immer mehr sagen, als du gefragt hast, denn ihm ist es sehr, sehr wichtig, genau zu kommunizieren und dir wirklich alle Details mitzuteilen, die er weiß. Dabei wird er sehr häufig Aufzählungen benutzen und wird dich wahrscheinlich kaum zu Wort kommen lassen, sodass du dir vielleicht überlegst, frage ich den überhaupt noch was? Denn sonst muss ich sehr, sehr lange zuhören. Und wenn du Eigenschaften vom perfekten Paul hast, dann wirst du das wahrscheinlich auch kennen, dass du Dinge, die du abgeben musst oder abschickst, also zum Beispiel E-Mails, dass du die nochmal mehrmals überarbeiten wirst, bevor du sie abschickst. Und was dann dem Paul häufig passiert, ist, dass er sich verzettelt und das meistens in Nebensächlichkeiten, zum Beispiel das Layout von einer E-Mail kann das zum Beispiel sein. Denn das ist auch was ganz Typisches, dass sich Paul unbedingt um Nebensächlichkeiten kümmern will. Das Problem dabei ist aber, dass er dann den Blick fürs große Ganze verliert. Und das Endresultat kann schlimmstenfalls darunter sogar leiden, was ja jetzt nun mal gar nicht im Sinne von Paul gewesen wäre. Aber so oder so, egal ob das Endresultat leidet oder nicht, zu hoher Wahrscheinlichkeit wird Paul am Ende einer Tätigkeit unzufrieden mit dieser Tätigkeit sein und sich denken, ach, das hätte ich jetzt aber noch besser machen können. Und am liebsten möchte er dann eigentlich nochmal ganz von vorne starten und es nochmal neu und dieses Mal richtig machen. Denn Pauls Lebensmotto ist, es geht immer noch besser. Und das geht weit über Kleinigkeiten hinaus. Also es bleibt nicht dabei, dass es Paul sehr wichtig ist, ordentlich zu sein oder dass er unbedingt pünktlich sein möchte, sondern echte Perfektionisten haben den Anspruch, alle ihre Lebensbereiche zu kontrollieren. Also sowohl eine gute Übersicht über Versicherungen zu haben und wirklich die richtigen ausgesucht zu haben. Der Haushalt soll super organisiert sein. Ihre Gesundheit ist sehr durchstrukturiert. Das heißt zum Beispiel, dass sie sehr dahinterher sind, Arzttermine zu machen. Im Job sind sie perfektionistisch. Wenn es in den Urlaub geht, werden sie davor sehr, sehr lange planen, um wirklich den perfekten Urlaub zu machen. Also das sind so nur jetzt ein paar Bereiche, die eben da reinspielen und zeigen, dem perfekten Paul ist es wichtig, sein gesamtes Leben zu beherrschen, unter Kontrolle zu haben. Und dabei ist auch noch ganz typisch, dass Paul nach Regeln funktioniert. Also ihm sind Regeln sehr, sehr wichtig und er möchte, dass diese Regeln erfüllt werden. Sogar wenn die jetzt sinnlos wären, möchte er, dass die der Regel wegen durchgeführt werden. Also ich mache mal ein Beispiel dazu, wenn es irgendeine DIN-Norm oder so gibt und damit kommt er in Kontakt auf der Arbeit, dann wird er ein total komplexes Verfahren entwickeln, das alle Eventualitäten abdeckt und wahrscheinlich die Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Aber Paul möchte eben unbedingt diese Regel korrekt verfolgen, korrekt erfüllen. Und so ist es generell für Paul ganz typisch, dass bei ihm Aufwand und Ergebnis oft in keinem ausgewogenen Verhältnis stehen. Also, dass er viel zu viel Zeit in eine Aufgabe steckt oder finanziell viel zu viel in etwas reinsteckt, damit es wirklich perfekt ist und an die 100% rankommt. Nee, was sage ich, nicht an die 100% rankommt, sondern 100% toll ist. Und da müssen dann auch Familie und Freizeit zurückstehen. Und das führt häufig zu Konflikten, weil dann eben die Familie denkt, dass es was mit ihr zu tun hat oder die Partnerin oder der Partner, kann ja auch eine perfekte Paula sein. Also das kann zu Spannungen in der Partnerschaft führen und da ist es ganz wichtig, dass der Partner sich bewusst ist, dass es nichts mit ihm persönlich zu tun hat, sondern mit Pauls innerem Antrieb, alles so gut wie möglich, so perfekt wie möglich zu erledigen. Und auf diese Plackerei, die der perfekte Paul dafür auf sich nimmt, ist er sogar stolz. Das ist das Verrückte in unserer Welt im Moment. Da gilt nämlich Perfektionismus fast schon als Statussymbol, mit dem man kokettiert. Ach, ich bin ja so perfektionistisch. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und ich habe dazu eine Studie gefunden, die besagt, dass sich perfektionistisch oder die Selbstdefinition von Menschen, also dass Menschen von sich sagen, ja, ich bin ein Perfektionist, in der westlichen Welt endemisch ausbreitet. Ich finde das recht bedenklich, denn es gibt auch Studien, die zeigen, dass Perfektionismus in Zusammenhang steht mit Schlafstörungen, mit erhöhtem Risiko für Depressionen, mit Selbstzweifeln, sogar mit Übergewicht und mit ausgeprägtem Suchtverhalten. Also das spricht für mich dafür, dass ein ausgeprägter Perfektionismus nicht nur fürs Umfeld sehr schwierig werden kann, sondern auch gesundheitlich für die Person selber. Und wenn Menschen damit kokettieren, ach, ich bin ja so anspruchsvoll, denke ich, macht es Sinn, einmal zu überlegen, ob das der beste Weg ist, um ans Ziel zu kommen, um entspannt ans Ziel zu kommen. Ich arbeite ja im Journalismus und da ist es zum Beispiel auch so, dass es sehr viele Perfektionisten gibt und ich bin immer wieder froh, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil ich nicht so perfektionistisch bin. Und das ist quasi eine Schwäche von mir und das ist unheimlich bereichernd, wenn ich mit Perfektionisten zusammenarbeite, die mich dann nochmal auf Details aufmerksam mache, die mich dazu zwingen, lange zuzuhören und Dinge wirklich zu durchdenken. Also da macht auch die Mischung so das gute Gericht am Ende. Und ein recht typischer Vertreter als Promi, als bekannte Person, ist zum Beispiel Sherlock Holmes. Der hat auch noch ein bisschen andere Anteile, zum Beispiel vom harten Hasen hat er noch Anteile, den erkläre ich in einer anderen Folge. Aber der ist auch ziemlich perfektionistisch. Und ein weiteres Merkmal, das man auch an ihm gut erkennen kann, ist Bescheidenheit. Denn die meisten Perfektionisten, denen ist nicht an persönlichem Ruhm gelegen. Also die placken sich nicht mit sehr viel Arbeit herum, weil sie letztlich den persönlichen Ruhm davontragen wollen, sondern weil es ihnen wirklich um das Prinzip geht. Zum Beispiel um das ordnungsgemäße Befolgen von einer Regel. Da ziehen sie Zufriedenheit raus, wenn sie so etwas erreichen können. Und ich will das nochmal betonen, das hat wirklich wahnsinnig viele Vorteile. Wenn wir uns mal anschauen, wie Sherlock Holmes seine Fälle löst, das ist ja wirklich super geil. Und das kriegt er nur hin, weil er so detailversessen ist, weil ihm einfach nichts entgeht. Also das ist eine Mega-Fähigkeit. Zum Problem kann es eben nur werden, wenn es ausufert und vor allem in Beziehungen ausufert. In der Wissenschaft nennt man das Other-Oriented Perfectionism und das heißt, dass unser perfekte Paul nicht nur das Haar in der Suppe bei Dingen findet, die er selber macht, sondern eben auch bei anderen. Wenn du also die Partnerin von einem perfekten Paul bist oder der Partner und etwas gemacht hast, zum Beispiel einen Urlaub für euch gebucht hast, dann wird Paul nicht so euphorisch reagieren, wie du es dir vielleicht gewünscht hast, weil er gar nicht so happy ist mit Überraschungen und wird jetzt erstmal prüfen, wo da noch ein Haar in der Suppe ist und er wird garantiert drei Dinge finden, die du nicht bedacht hast und die anders besser zu lösen gewesen wären. Und das ist in ganz vielen Situationen so. Das führt eben dann auch dazu, dass Paul selten andere Menschen lobt für ihre Leistung, weil das für ihn ja selbstverständlich ist, Leistung zu bringen, viel Leistung zu bringen, gute Leistung zu bringen, und gute Leistung ist ihm ja nie gut genug. Also Positives ist selbstverständlich und so lobt er eben selten andere, aber auch sich selber nicht, was natürlich für Selbstwertgefühl ganz, ganz schlecht ist auf Dauer, wenn man sich immer mit so einer Bratpfanne einmal über den Kopf haut, wenn man jetzt irgendwas nicht 100% toll gemacht hat. Mit Kritik ist Paul da schon direkter und spendabler, was eben auch nicht immer das kollegiale oder das private Zusammensein fördert und was es in Teams sehr schwierig machen kann, mit Paul harmonisch und effektiv, produktiv zusammenzuarbeiten. Wobei man da auch sagen muss, dass der perfekte Paul ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat. Wenn er zum Beispiel in einer Gruppe arbeitet, dann wird er sich immer für das Ergebnis verantwortlich fühlen und sehr, sehr viel da reinsetzen. Und es kann zum Beispiel ein Weg sein, ihm das dann einfach zu überlassen, denn da Diskussionen anzufangen und Abstriche zu machen, führt wahrscheinlich zu sehr, sehr viel Gesprächsbedarf und es macht Sinn, da Paul einfach mal freie Hand zu lassen, wenn er die Verantwortung für ein Ergebnis übernehmen möchte. Und der ist dann auch wirklich zufrieden damit, diesen Bereich der Arbeit zu übernehmen. Und man sollte ihm da nicht reinreden, denn er wird sehr fordernd anderen Menschen gegenüber und das ist dann auch wenig motivierend für ein Team. Eine Eigenschaft von Paul, die viele perfekte Pauls haben, will ich noch anführen. Und das ist, dass sie dafür bekannt sind, dass sie ein bisschen knickrig mit Geld umgehen. Denn ihnen ist es ja sehr wichtig, alle Ressourcen perfekt zu nutzen. Und da werden sie sich fünfmal überlegen, bevor sie eine Summe X für etwas ausgeben. Das ist auch noch so eine ganz klassische Eigenschaft vom perfekten Paul. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt das, dass Menschen perfektionistisch sind? Zum einen ist es natürlich genetisch bedingt, zum anderen hängt es auch zusammen mit Erwartungen von Eltern. Es gibt eine Studie, die hat Perfektionisten gefragt, wie sie ihren Eltern gegenüberstehen. Und da haben ganz viele gesagt, dass sie nicht ihre Erwartungen enttäuschen wollen und dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie als Kinder oft für Leistung gelobt worden sind und dass sie eben in einem anspruchsvollen Umfeld aufgewachsen sind. Also sie haben schon sehr früh so ein Leistungsdenken kennengelernt und da trägt natürlich auch unser Schulsystem zu bei, das darauf beruht, dass Noten vergeben werden für Leistung und Leistung sehr stark im Vordergrund steht. So, und die Frage danach, woher diese perfektionistischen Eigenschaften kommen, ist schon ein Schlüssel dazu, sie ein bisschen zu verändern. Denn wenn wir etwas verstehen, dann können wir das auch verändern. Und ich meine hier nicht mit verändern, dass du deine Persönlichkeit total ändern solltest, wenn du ein perfekter Paul bist, denn das ist ja super toll. Das ist ja großartig, weil du gründlich bist, weil du hartnäckig an Dingen dran bleibst, weil du in vielen fehlerlos bist, weil du sehr ehrgeizig bist und präzise und gerne Verantwortung übernimmst. Das sind großartige Eigenschaften. Nur eben, wenn es zu viel davon ist, kann es dazu führen, dass du selbst viel zu viel arbeitest und der Aufwand für Dinge viel zu viel ausufert und du dadurch andere Dinge in deinem Leben vernachlässigst, was dann einfach schade ist für deine Ausgeglichenheit in deinem Leben und schade ist für deine Mitmenschen, die gerne etwas mit dir machen würden. Und es kann zum Problem werden, wenn du in Teams oder in Beziehungen sehr negativ bist, wenn du deine Negativbrille ständig anhast und an den anderen rummoserst und sie wenig motivierst und wenig positiv bist und sie malträtierst damit, dass die Dinge nicht gut genug bist, was du ja auch einfach mit dir selber dann tust. Und das ist Gift fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstvertrauen. Und das lässt sich aber ändern. Also nicht den Persönlichkeitstypen ändern, sondern nur ein kleines bisschen anpassen in den Momenten, wo er ausufert. Und das sind eben meistens Stressmomente, weil wir da einer komplexen Situation gegenüberstehen. Dann verfallen wir in diese einfachen, vertrauten Verhaltensmuster. Deswegen ist eine Sache, die ich total gerne an perfekte Pauls mitgebe, ist, sich die Preise für Entscheidungen zu verdeutlichen. Also, du kannst jetzt noch bis 10 im Büro sitzen und dann kannst du diese E-Mail perfekt fertig machen. Aber was ist der Preis dafür? Der Preis wäre, dass du nicht mit deiner Familie zu Abend essen kannst oder dass du schon wieder nicht zum Sport gehen kannst. Also mach dir die Preise für Entscheidungen deutlich und dann kannst du entscheiden, ist es mir das wert oder nicht? Das ist so ein Tipp, den ich gerne mitgebe. Dann natürlich das Pareto-Prinzip, also dass du mit 20% des Gesamtaufwandes, 80% des Gesamtertrages erreichen kannst und für die verbliebenen 20% des Ertrages des Produktes, um das Produkt perfekt zu machen, wirst du 80% des Gesamtaufwandes benötigen. Das heißt, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Und sich das bewusst zu machen, dass auch mal ein 80%ig perfektes Ergebnis reichen kann, das kann ein Weg sein. Und dann natürlich deine Selbstkomplexität zu stärken. Selbstkomplexität ist ein Prinzip in der Psychologie, das daraus besteht, dass ein Mensch mehrere Quellen nutzt, um seine Identität zu prägen und dass es eben nicht nur die Arbeit ist. Und da kannst du dich mal fragen, welche Funktion übernimmt deine Arbeit? Geht es dir darum, dass sie dich finanziell stützt oder soll sie dir auch Struktur im Alltag geben? Soll sie dir Bestätigung geben? Soll sie dir Freude geben? Soll sie deine Persönlichkeit weiterentwickeln? Soll sie dir Spaß machen, soziale Anerkennung bringen, soziale Kontakte bringen. Also welche Funktion übernimmt Arbeit in deinem Leben und würde es Sinn machen, manche Funktionen auszulagern, sodass du auf mehreren Beinen stehst und dieses eine Bein nicht mehr so ganz wichtig ist. Und da könntest du dann überlegen, was sind denn Funktionen, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, wohin könnte ich die auslagern? Vielleicht in Gespräche mit Freunden oder in das Lesen von Büchern oder Absolvieren von Kursen oder sonst etwas. Also wie kannst du mehrere Beine wie so Stuhlbeine in deinem Leben finden, die dich stützen und die über das eine Bein hinausgehen? Denn dann bekommt jedes Bein ein kleines bisschen weniger Bedeutung und du stehst einfach insgesamt sicherer im Leben. Und dann habe ich noch in meinen Kursen die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich hilfreich sein kann, einfach mal rauszugehen in die Natur und zu schauen, was da eigentlich perfekt bedeutet. Und dann schau dir mal an, welche Dinge dir vielleicht gut gefallen, die dir direkt ins Auge stechen. Und dann überleg mal, wie perfekt sind die? Jetzt gerade im Herbst zum Beispiel gibt es ja draußen so unglaublich tolle Blätter. Aber welches Blatt ist denn perfekt symmetrisch oder vereint die perfekten Farbkombinationen? Also lass dich da einfach mal von der Natur inspirieren, welche alternativen Definitionen es von perfekt geben kann. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem Part, wie du mit Perfektionisten umgehen kannst, wenn du selbst kein perfekter Paul oder keine perfekte Paula bist. Und zwar gibt es da ein paar ganz klare Regeln. Zum Beispiel im beruflichen Kontext solltest du nicht seine Anerkennung verspielen, denn das geht ganz schnell. Zum Beispiel durch so Flüchtigkeitsfehler wie Rechtschreibfehler. Achte auf sowas. Also bevor du eine Mail an den perfekten Paul schickst, lies sie selber lieber nochmal, um solche Fehler zu vermeiden. Dann leg die Gesprächsdauer vorher fest. Also wenn du etwas mit ihm besprechen möchtest, dann sag vorher klar, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 20 Minuten dafür. Denn so wirst du eher auf ein Ergebnis am Ende kommen und du entziehst dich diesen ausufernden Besprechungen und Diskussionen und Grübeleien. Dann schau, bevor du in so ein Gespräch reingehst, dass du gute Argumente dabei hast. Und das sind faktische, rationale Argumente, dass du deine Ansichten mit Zahlen untermauern kannst. Achte außerdem darauf, dass du pünktlich bist und dass du kleine Versprechen, die du machst, dass du die auch hältst. Also wenn du sagst, ich schicke ihnen das noch heute Nachmittag, dann mach das auch. Denn solche kleinen Dinge wird sich Paul sonst merken, dass du da nicht zuverlässig bist und dann wirst du in seinem Wertesystem ganz schnell absinken, ganz schnell fallen. Also sorge dafür, dass er dich unter vertrauenswürdig und berechenbar einspeichert. Und wenn du ein Versprechen nicht halten kannst, dann sag es auf jeden Fall und denk nicht, das versandet irgendwie, sondern gib ihm Bescheid, ich werde heute nicht mehr das und das fertig machen, weil... Und dann kannst du natürlich seine Stärken, nämlich die Gründlichkeit, nutzen, indem du ihm zum Beispiel ein Projekt gibst oder ein Produkt, wenn es schon sehr weit gediehen ist und ihn den letzten Schliff machen lässt. Für Paul ist es unheimlich schwierig, Projekte von null zu erarbeiten, aber wenn er dazu kommt, wenn schon 80% passiert sind, dann kann er das wirklich noch unglaublich verbessern und dann habt ihr insgesamt was davon, weil ihr einfach ein besseres Endresultat habt. Und du solltest ihm wirklich auch klar machen, dass du diese Eigenart oder diese Eigenschaft von ihm sehr schätzt und auch seinen Hang zu Ordnung und Gründlichkeit. Denn nur, wenn du ihm diese Wertschätzung entgegenbringst, nur dann wird er auch offen sein für kritische Noten, für kritische Anmerkungen, die du vielleicht auch zu geben hast. Und dann noch ein Tipp, den ich ganz, ganz essentiell finde, ist, zieh klare Grenzen, sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld. Wenn du zum Beispiel, wenn ihr zu Hause Gäste einladen wollt und der perfekte Paul würde das jetzt perfekt planen wollen und du bist eher der spontane Typ, dann zieh klare Grenzen und sag, das ist der Abend, wo Paul einlädt und dann bereitet der alles vor und ich richte mich nach seinen Regeln und an einem anderen Abend, wo du einlädst, gelten dann aber deine Regeln und dann ist es eben spontaner oder nicht so schön vorbereitet. Aber zieht da klare Grenzen und verständigt euch auch darüber. Also miteinander reden ist ja auch nichts Neues, aber ist bei Paul total wichtig und eben ganz klare Grenzen zu ziehen und nicht so wischiwaschi Grenzen. Und du solltest niemals ironische Bemerkungen über seine Ernsthaftigkeit, über seine Pläne, Planerei machen. Denn das ist wirklich ein Kernstück seines Charakters und es kann sehr verletzend sein, darüber ironisch zu sein. Und ich glaube, dass es da wirklich helfen kann, einmal nachzuvollziehen, warum ist dieser Mensch so, was für positive Eigenschaften hat das, wie kann man das nutzen? Und er macht das ja nicht, um dich zu ärgern, wenn er noch 10 weitere Informationen für eine Entscheidung haben will, sondern er will einfach die beste Entscheidung treffen. Und diese Stresstypen, also auch die perfekte Paul-Eigenschaften, die kommen eben besonders durch, wenn sich jemand Sorgen macht, wenn er sich Sorgen macht, dass etwas eben nicht perfekt wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einem Menschen dann besser tut, ihn da abzuholen und darüber zu sprechen, warum das Sorgen bereitet und das ernst zu nehmen, statt eine ironische Bemerkung darüber zu machen. Das kann echt fatal sein. Und eine letzte Sache, die ich dir da mitgeben will, wenn dich das wirklich sehr, sehr stört, dass ein Kollege oder Partner, Freund, Freundin oder so, dass die perfektionistisch sind, dann überleg mal, was das mit dir zu tun hat, dass dich das so stört. Denn all das hat immer etwas mit dir selbst zu tun. Wenn du heftige Emotionen empfindest, hat es immer was mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit deinem eigenen Stresstypen zu tun. Vielleicht bist du eine Speedy Bee, also eine fleißige Biene, eine schnelle Biene, die alles ganz, ganz schnell macht und die einfach total nervös wird, wenn der andere so perfektionistisch ist. Dann kannst du das aber darüber erkennen und verstehen. Und immer wenn du etwas verstehst, also eine Erkenntnis gewinnst, kannst du etwas lösen, kannst du einen Konflikt lösen und auch den Konflikt in dir und dich weiterentwickeln. Und da will ich nochmal dieses super schöne Zitat von Paul Valéry bringen, das ist ein Philosoph gewesen im vergangenen Jahrhundert und er sagt, alles was du sagst, spricht von dir, besonders wenn du über andere sprichst. Also wenn du über jemanden sagst, oh, der ist so anstrengend, so perfektionistisch, dann hat das in erster Linie mal was mit dir selbst zu tun. Und das ist etwas, das du für dich entpacken kannst und wo du dich dran weiterentwickeln kannst. So, das war das, was ich dir zum perfekten Paul mitgeben wollte. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, hast dich vielleicht wiedererkannt, fühlst dich gewertschätzt. Ich hoffe, das ist ausreichend rübergekommen, weil der perfekte Paul hat so unglaublich tolle Eigenschaften, die man nutzen sollte und dass du sie auch in deinen perfekten, perfektionistischen Mitmenschen erkennen kannst. Ich freue mich total, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Schreib mir gerne dazu. Die Austauschplattform zu diesem Podcast ist Instagram. Da findest du mich unter @verenakautzlebennaturrausch. Oder über meine Webseite, da kannst du dir auch das E-Book runterladen mit dem Test und den 50 Fragen, die einordnen können, welcher Stresstyp bei dir wie ausgeprägt ist. Vielleicht hast du auch Lust, die anderen Stresstypen dir anzuhören, denn es ist super, super hilfreich, wenn man seine Mitmenschen besser versteht und dadurch kann man ganz viele Beziehungsprobleme und Stress im Alltag einfach vermeiden, wenn wir mehr Verständnis füreinander entwickeln. Das war's für heute von mir und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.